wollen wir jetzt starten und noch einmal den Herrn um seinen Segen bitten. Lieber Vater im Himmel, du weißt, dass wir heute noch einen großen Text vor uns haben, den Abschluss dieses ersten Buches Mose, das du uns gegeben hast durch deinen Heiligen Geist, das du hast aufschreiben lassen für uns. Und wir bitten dich, dass du uns Weisheit schenkst, den Zusammenhang dieser Kapitel richtig zu verstehen, Herr. Auch wenn wir heute nicht alle einzelnen Verse auslegen können, aber bitte gib du, dass wir deine Reden dadurch hören. Und dass wir nicht unsere Gedanken bewegen, sondern dass wir deinen Gedanken nachdenken, Herr. Zeig uns dein königliches Walten. Bring Angst und Zweifel selbst zur Ruhe. Du wirst allein ganz recht behalten. Herr, mach uns still und rede du. Amen. Jedes Jahr veranstaltet die Theologische Universität von Chicago, in Amerika gibt es ja richtige theologische Universitäten, einen besonderen Festtag für Studenten und Freunde der Universität. Das war eine große Veranstaltung. Im Mittelpunkt stand der Festvortrag eines möglichst berühmten Theologen. Und danach gab es Picknick auf dem Campus. Da hatten alle schon ihre Utensilien mitgebracht. So wurde das da begangen. So ein Dies Academicus würden wir es heute wahrscheinlich nennen. Und diesmal hatten sie den international bekannten Theologen Professor Paul Tillich eingeladen. Ein sehr liberaler Theologe. Ein klassischer Vertreter der Bibelkritik. Er sprach 2 Stunden über das Thema Auferstehung. Und er legte vor den mehr als 1000 Zuhörern auseinander mit viel Aufwand, warum er glaube, dass die Auferstehung niemals wirklich stattgefunden habe als ein historisches Ereignis. Man dürfe die Evangelien nicht als Berichte über echte Geschehnisse verstehen und so weiter. Und so vertrat er und entwickelte das etwa 2 Stunden lang. Nach dem Vortrag gab es die Möglichkeit, Rückfragen zu stellen. Einige waren entsetzt. 30 Sekunden Stille. Dann erhob sich ein älterer Prediger mit schlohweißem Haar und dunkler Hautfarbe. Die anderen Zuhörer blickten erstaunt auf. Was würde der jetzt sagen? Er stand dort ganz still. Er griff in seine Picknicktasche und holte einen Apfel heraus und biss kräftig rein. Man konnte das Knirschen geradezu hören. Herr Professor Tillich, sagte er, wieder ein Bissen in den Apfel, ich möchte Ihnen eine einfache Frage stellen. Ich habe nicht so viele Bücher wie Sie gelesen. Ich kann das Griechische nicht so flüssig übersetzen wie Sie. Ich kenne mich auch nicht so gut in der philosophischen Diskussion des 20. Jahrhunderts aus, nicht so gut mit Heidegger und Niebuhr, wie Sie uns das hier vorgetragen haben. Wieder ein bisschen in den Apfel, bis der Apfel aufgegessen war. Professor Tillich, alles, was ich Ihnen sagen möchte, was ich Sie fragen möchte, ist folgendes. War dieser Apfel, den ich gerade gegessen habe, bitter oder süß? Tillich stockte einen Moment, dann antwortete er sehr konkret, wie das so seine korrekte wissenschaftliche Art war. Diese Frage kann ich nicht beantworten, weil ich Ihren Apfel nicht gekostet habe. Der weißhaarige Prediger warf den Krebs, also den Rest des Apfels, in seine Tüte und dann sagte er mit ruhiger, fast trauriger Stimme, und genauso wenig haben Sie meinen Jesus gekostet. Auf Englisch sagt er, neither you have tasted my Jesus. Ganz sicher stand er da, traurig. Und es wird berichtet, dass eine lähmende Stille einsetzte und dann Beifall der 1000 anwesenden Zuhörer aufbrauste. Und Professor Tillich soll nur kurz sich vor dem Auditorium verbeugt haben und dann schnell den Hörsaal verlassen haben. Die Frage kann ich nicht beantworten, weil ich Ihren Apfel nicht gekostet habe. Und der alte Mann sagte, neither you have tasted my Jesus. Genauso wenig hast du meinen Jesus gekostet. Das heißt, du kennst meinen Jesus nicht. Und würdest du ihn kennen, würdest du niemals behaupten, dass er nicht wirklich auferstanden ist. Woher hatte der alte Prediger diese Gewissheit? Worauf stützte sich seine Sicherheit? Hatte er Gründe für seine ruhige Gewissheit oder war das nur naiv? Weil er eben kein aufwendig geschulter Professor war, sondern in Anführungsstrichen nur ein Prediger. Hat er Gründe für seine ruhige Gewissheit? Heute Morgen kommen wir auf die Zielgerade der Patriarchengeschichte. Heute Morgen wollen wir den Abschluss vom ersten Buch Mose anschauen. Und was wir in den letzten Kapiteln verfolgt haben, das liest sich ja wie eine emotionale Achterbahnfahrt. Es gibt ein dauerndes Rauf und Runter. Hoffen und Bangen, Gelingen und Scheitern. Gottes wunderbare, offenkundige Bewahrung. Und dann wieder tiefste Not und Zweifeln und Fragen, kann das Gottes Weg sein? Mal ist Gottes Nähe fast mit Händen zu greifen. Und dann scheint er wieder völlig fern zu sein und man sieht nichts. Das Gesamtmotto dieser Bibeltage lautet ja auch zwischen tiefem Absturz und steilem Aufstieg. Die Geschichte der Patriarchen ist verbunden mit vielen menschlichen Tragödien. Das haben wir nicht nur an diesen Bibeltagen gesehen, sondern auch bei den Bibeltagen vorher, als wir uns durch diese Kapitel seit Abraham durchgearbeitet haben. So viel menschliche Ungewissheit. Und darum die bange Frage, gibt es so etwas wie ein Happy End für Gottes Volk? Gibt es einen guten Ausgang für die einzelnen Protagonisten? Wie geht es mit Jakob aus, wie mit Josef? Gibt es einen sicheren Hafen für unser Herz, wo wir wirklich zur Ruhe kommen können? Gibt es mitten in dieser Achterbahn Leben echte Gewissheit? Gibt es mitten in dieser Achterbahn Leben echte Geborgenheit? Weil wir wissen, das kann uns niemand wegnehmen. Hier kann ich sicher ruhen, auch wenn um mich herum die Welt einstürzt. Wo wir wirklich zur Ruhe kommen können, gibt es einen sicheren Hafen für unser Herz und für unser Leben. Und das ist unser Thema heute Morgen, das uns aufgetragen wird von diesem letzten Abschnitt des ersten Buches Mose oder das auch Genesis genannt wird, weil es dort um die Anfänge geht. Genesis, weil es um die Anfänge geht. Sichere Wege trotz unsicherer Zeiten. Das steht als Überschrift ganz dick über Ihrem Zettel drüber. Sichere Wege trotz unsicherer Zeiten. Und wir werden es auch für die Hörer im Internet wieder so machen, dass wir diese Überblickszettel und Gliederung auch ins Internet hineinstellen, dass man sich das herunterladen kann. Gestern hatten wir gesehen, was unsichere Zeiten sind. Um ca. 1880 vor Christus, Jakobs Familie ist zerrissener denn je. Zunächst mal, die Erfüllung von Gottes Verheißung scheint weiter entfernt denn je. Wie sah denn diese Verheißung aus? Ihr werdet ein großes Volk werden. Ihr werdet auf immer in eurem Land Israel, im Land Kanaan sein und bleiben. Ihr werdet unter meinem Schutz und in meiner Nähe leben. Und wie sieht der aktuelle Befund aus? Jakob, zum Zeitpunkt von Kapitel 45, Jakob wartet einsam in Kanaan. Gut, wir haben gestern davon gehört, von den bewegenden Versöhnungsszenen, die sich zwischen Josef und seinen Brüdern abgespielt hatten in Ägypten. Aber davon hat Jakob noch nichts mitbekommen. Die Hungersnot breitet sich weiter aus in Kanaan. Seine Söhne sind in Ägypten, um wenigstens für das Überleben zu sorgen. Die Sehnsucht nach dem verlorenen Josef, von dessen Überleben er immer noch nichts weiß, nagt sicher immer noch an seinem Herzen. 22 Jahre liegt das zurück. Und weil er ein Vater ist, kann er ihn nicht vergessen. 22 Jahre. Und man stelle sich mal vor, hier am Ende von 1. Mose 45 würde das erste Buch Mose enden. Was wäre dann? Man stelle sich vor, es käme nicht dieser Abschluss, diese Weiterführung. Dann würden wir wahrscheinlich auch heute nicht hier sitzen. Und dann kommen die Söhne zurück. Sie kommen zurück mit einer elektrisierenden Nachricht. Josef lebt! Wir haben ihn gesehen. Wir haben uns mit ihm versöhnt. Dein Sohn Josef lebt! Und er will dich sehen. Komm, komm mit! Und so hatten wir gestern Abend geschlossen, wenn Sie das aufschlagen wollen in Ihrer Bibel, Kapitel 45. Und Friedemann Wunderlich hat uns das nochmal so bewegend, auch so persönlich geschildert, wie das passiert ist, diese Versöhnung. Und dann reisen sie von Ägypten wieder hinauf, die Söhne Jakobs. Natürlich muss Josef in Ägypten bleiben, weil er da seine Arbeit hat. Vers 25, 1. Mose 45, Vers 25. So reisten sie von Ägypten hinauf und kamen in das Land Kanaan zu ihrem Vater Jakob. Und sie berichteten ihm und sprachen, Josef lebt noch und es herrsche über das ganze Land Ägypten. Aber sein Herz blieb kalt, denn er glaubte ihn nicht. Er konnte es einfach nicht glauben. Da sagten sie ihm alle Worte, die Josef zu ihnen geredet hatte. Und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, also Josef hatte ihn extra große Wagen mitgeschickt, er hatte ihnen Geschenke für seinen Vater mitgeschickt, das kann man alles in den Versen davor lernen. In Vers 23 zum Beispiel, er sandte seinem Vater 10 Esel beladen mit dem Besten Ägyptens und 10 Eselinnen, die Korn, Brot und Speise trugen für seinen Vater auf dem Weg, mitten hinein ins Hungernotgebiet. Sie sagten ihm alle die Worte, und als er die Wagen sah, die Josef gesandt hatte, um ihn abzuholen, da wurde der Geist des Vaters Jakob lebendig. Und Israel, das ist ja nur ein anderer Name für Jakob, sprach, für mich ist es genug, dass mein Sohn Josef noch lebt. Ich will hingehen und ihn sehen, bevor ich sterbe. Das ist ein atemberaubender Satz, mit dem dann unser Kapitel 46 beginnt. Und Israel brach auf mit allem, was er hatte. Mit allem, was er hatte, er brach auf. Und Sie müssen bedenken, zu dem Zeitpunkt ist der Mann schon schlanke 130 Jahre alt. Und aus Kapitel 47 werden wir dann auch sehen, dass er sich nicht mehr ganz frisch fühlt. Also er war jetzt nicht so ein super sportlicher End-70er, der jeden zweiten Tag joggen geht und an den anderen Tagen auf dem Golfplatz seine Zeit verbringt, sondern er war schon gezeichnet von diesem Leben auch voller Nöte und schwerer Verantwortung und auch vieler Enttäuschung. Und trotzdem steht hier in Vers 1, er brach auf mit allem, was er hatte. Es gibt ja dieses Sprichwort, einen alten Baum verpflanzt man nicht. Und in Israel gab es bestimmt ein ähnliches Sprichwort. Einen alten Baum verpflanzt man nicht, 130 Jahre ist alt. Jahrelang hat er sich festgeklammert an die heimische Scholle, wie das wohl jeder in seinem Alter machen würde. Und das müssen wir richtig verstehen, ihr Lieben, was den Jakob hier festhielt. Das war nicht nur Müdigkeit, das war nicht nur Gewohnheit, das war nicht nur Nostalgie. Sondern was ihn hier festhielt, war auch sein Glaube. Denn für ihn war ja die Heimat eng verbunden mit dem Glauben. Das ist dein Land von Gott her. Gott hat ihm das versprochen. Hier wird dein Volk auf immer sein und sich ausbreiten und groß werden. Und hieß nicht das Land verlassen? Auch diese Verheißung aufgeben? Merken Sie, wie er Gottes Unterstützung braucht in dieser Situation. Gottes Klärung seiner Situation. War das wirklich Gottes Wille? Und Gott sieht diese Not und hören Sie, wie direkt Gott ihn anspricht. Vers 2. Und Gott sprach zu Israel in einem Nachtgesicht. Jakob, Jakob. Er sprach, hier bin ich. Und da sprach er, ich bin der starke Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Und ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf. Und Josef soll dir die Augen zudrücken. Er wird bis zu deinem Tod bei dir sein. Er wird an deinem Sterbelager noch stehen und du wirst ihn wiedersehen. Also Gott weiß offensichtlich, dass Jakob jetzt einen besonderen Anschubser braucht. Und dann geschieht wirklich das Wunder, wie wir gestern Abend gesehen hatten. Friedemann Wunderlich hat das so schön formuliert, wenn kalte Herzen wieder heiß zu brennen beginnen. Und so langsam entzündet sich das Herz des Jakob an dieser Zusage Gottes wieder. Wenn unser Herz kalt geworden ist, dann brauchen wir es, dass Gott in unser Leben hineinspricht. Und vielleicht ist ja jemand mit einem leicht abgekühlten Herzen hier zu diesen Bibeltagen gekommen. Dann ist es unser Gebet, dass Gott diese Bibeltage, diese intensive Begegnung mit seinem Wort nutzt, um das Feuer wieder zu entfachen in deinem Herzen. So wie er es hier gemacht hat bei dem Jakob. Und er hört jetzt, es ist Gottes Wille. Derselbe Gott, der mir dieses Land verheißen hat, in dem ich zurzeit lebe, und zwar nicht nur mir, sondern meinem Nachkommen, meinem ganzen Volk, der will offensichtlich, dass ich nochmal in die Fremde aufbreche, dass ich jetzt erstmal nochmal mich in einem fremden Land niederlasse. Wer sollte das verstehen? Aber er gehorcht, weil es ihm jetzt klar ist, Gott will das. Und Gott hat dem alten Mann dieses Gewissen erhalten. Ach, wie herrlich ist das, wenn alte Menschen in ihrem Gewissen geprägt sind von Gott. Wenn auch alte Menschen sich nicht in erster Linie darum drehen, worum sich auch Junge ja oft schon drehen, wie ich mich eben fühle und was jetzt so mein sturer Wille mir sagen möge. Das geht in jedem Alter so. Sondern wenn alte Menschen brennen in ihrem Herzen und entzündet sind von dieser Liebe zum Herrn und der Frage, wie kann ich diese Zeit, die ich hier noch habe, am besten nutzen, um dir, Jesus, zu dienen. Wie kann ich diese letzten Lebensjahre, die du mir schenkst, auskosten für dich? Ein alter Freund von mir, der sagt das immer, der macht so viele Missionsreisen. Er sagt, Mensch, ich will doch die Zeit noch nutzen. Klar, meine Frau möchte, dass ich ein bisschen öfter noch zu Hause bleibe und so. Aber du, ich weiß doch nicht, wie viel Zeit der Herr mir doch noch gibt. Und das wollen wir doch nutzen. Und es treibt ihn. Möge der Herr uns solche Herzen schenken. Und zwei starke Impulse hatte Gott dem Jakob gegeben, die ihm den Aufbruch leichter machen. Das eine war die Hungersnot im eigenen Land. Also es war klar, da musste irgendwas geschehen. Er konnte nicht einfach seinen Leuten allen sagen, bleibt hier, wir verhungern eben hier gemeinsam in kritischer Solidarität, sondern das war dieser äußere Impuls. Und das andere war diese fast märchenhaft erscheinende Aussicht, seinen geliebten Sohn Josef, den er 20 Jahre lang für tot gehalten hatte, doch noch einmal lebend wiederzusehen. Diese Hoffnung war stärker als alle Müdigkeit, diese Sehnsucht, ihn noch mal lebend in den Armen zu halten. Diese Sehnsucht zog stärker als die Vertrautheit und die vermeintliche Sicherheit der angestammten Heimat. Mein Josef, Dafür würde er jetzt fast alles geben. Und unser Bericht hier startet dann mit dem Abreisetag und wir haben das genannt, ein Aufbruch mit Rückflugticket. Ich werde gleich erklären, warum. Ein Aufbruch mit Rückflugticket, Kapitel 46, 1 bis 34. Rückflugticket bedeutet, dass Hin- und Rückflug schon bezahlt sind. Das heißt, der Rückflug ist garantiert und in der Regel auch schon terminiert. Das heißt, die Rückflugzeit steht fest oder zumindest das Datum. Das Gegenstück zum Hin- und Rückflugticket ist das One-Way-Ticket. Das heißt, es geht nur eine Destination, ich fliege nur weg und ich weiß nicht, ob ich wiederkomme. Und das ist ja so eine richtige Metapher, ein Symbol geworden, ein One-Way-Ticket, das gibt es auch in vielen Songs und Schlagern, ein One-Way-Ticket, einer bricht alle Brücken hinter sich ab, Reise ohne Wiederkehr, das ist One-Way-Ticket. Aber nein, Gott gibt dem Jakob ein Rückflugticket, du wirst wiederkommen und das macht ihm das leichter, jetzt zu gehen. Und schauen Sie mal, dem Leser stockt der Atem, wenn er hier sagt, er brach auf mit allem, was er hatte, mit allem, was er hatte. Und er bricht menschlich doch alle Brücken hinter sich ab. Und er nimmt die gesamte Sippe mit. Ab Vers 8 sehen wir das. Er nimmt die gesamte Sippe mit. Alle mit raus. Und ich kann mir vorstellen, in den Tagen der Reisevorbereitung, da wird Jakob sich manchmal vielleicht gefragt haben, spinne ich vielleicht? Kann ich das überhaupt verantworten? Ist das nicht eine Übersprungsreaktion? Sollen wir hier wirklich alle raus? Alle 66 Mann, die noch da sind und Frauen und alles, was dazu gehört? Aber er geht und Gott gibt ihm in dieser Stunde eben dieses doppelte Versprechen. Er sagt, ja, du sollst heraufziehen in die Fremde nach Ägypten, aber nein, damit ist die Verheißung, die ich dir gegeben habe, nicht ungültig. Jakob, ist mein Israel-Plan nicht gestorben. Ihr werdet wieder in das Land kommen. Ihr werdet ein Volk in diesem Lande sein. Das sagt er ganz deutlich hier in Vers 3 und 4. Ich bin der starke Gott, der Gott deines Vaters. Fürchte dich nicht, nach Ägypten hinabzuziehen, denn dort will ich dich zu einem großen Volk machen. Ich will mit dir hinab nach Ägypten ziehen. Und dann kommt's, und ich führe dich gewiss auch wieder hinauf. Das ist das Rückflugticket. Und dann kommt noch der Zusatz, dein vermisster Sohn wird bis zum Lebensende bei dir sein. Aber sein Rückflugticket ist ein Rückflugticket einer besonderen Art. Es ist nämlich ein Open Return Ticket. Das heißt, es steht das Datum der Rückkehr noch nicht drauf. Also es ist nicht einfach ein Rückflugticket datiert. Du wirst in 13 Monaten wieder zurück sein. Sondern dieses Rückflugticket ist ein Open-Return-Ticket. Es ist die Rückfahrt bezahlt, der Rückflug bezahlt, aber noch nicht klar, an welchem Tag, in welchem Jahr das sein wird. Das ist seine Situation. Er hat das Rückflugticket in der Tasche, aber er weiß nicht, wann es zurückgehen wird. Und hier zeigt sich das große Vertrauen von Jakob. Es ist bewegend, wie Gott diesen alten Mann in die Fremde führt, in der Fremde bewahrt. Und die ganzen letzten Kapitel zeigen dann, dass Gott ihm viele Unsicherheiten zumutet. Aber gerade da in der Fremde, im Ungewissen, macht Gott diesen Mann gewiss. Er führt ihn sichere Wege trotz unsicherer Zeiten. Und Gott zeigt dem Jakob und uns, was bei allen Ungewissheiten, die auch unser Leben begleiten, gewiss bleibt, was unverlierbar ist. Gott zeigt uns hier, warum dieser alte Prediger so gewiss, so sicher sein konnte. Denn wenn er sagt, you did not taste my Jesus, dann sagt er ja, ich kenne meinen Jesus. Ich weiß, dass er lebt. Ich weiß, dass ich mich auf ihn verlassen kann. Alle müssen mit, alle oder keiner. Verse 8 bis 27, alle 12 Söhne, die 4 Frauen, Lea, Silpa, Rahel, Bilha. Und damit wir nicht den Überblick verlieren, gibt uns der Text dann eine Bilanz in Vers 26 und Vers 27. Da nennt er sogar Zahlen. In Vers 26 heißt es, alle Seelen, die mit Jakob nach Ägypten kamen, die aus seinen Ländern hervorgegangen waren, ausgenommen die Frauen der Söhne Jakobs, die Frauen der Söhne Jakobs sind zusammen 66 Seelen. Und die Söhne Josefs, die in Ägypten geboren sind, waren 2 Seelen, sodass alle Seelen des Hauses Jakobs, die nach Ägypten kamen, 70 waren. Verstanden? Nein, wahrscheinlich nicht. Also damit wir den Überblick nochmal haben. Ich will es nochmal sagen. Leas Söhne und Enkel waren 33. Silpas Enkel und Söhne waren 16. Rahels Söhne und Enkel waren 14. Bilchas Enkel und Söhne waren 7. Macht 70. Dann kommt Vers 15, die Tochter Dina noch dazu, sind 71. Sie sind noch mit mir, ja? Gut, dann ist abzuziehen von den 71 er und Onan, 2 Söhne von Juda, die in Kanaan starben, und Josef und seine 2 Söhne, die schon in Ägypten sind, bleiben 66. Und diese 66 sind alle, die mit Jakob zusammen nach Ägypten zogen. Das ist Vers 26. Ja, alles klar. Und wie kommen wir dann auf die 70, die dann mit ihm in Ägypten sind? Da kommt noch Jakob selbst dazu, 67, Josef, 68 und dann seine beiden Söhne Ephraim und Manasse, macht zusammen 70. Und das sind alle Seelen des Hauses Jakob in Ägypten. Ganz präzise gibt uns Gottes Wort hier die Zahlen an und sagt, es sind wirklich alle mit raus. Es sind alle mit raus. Alle Brücken abgebrochen. Tja, und dann kommt es, das ist 1c, Wiedersehen nach 22 Jahren, zu diesem Wiedersehen nach 22 Jahren. Und wissen Sie, das tut mir so leid, dass wir nicht alle diese Texte jetzt wirklich ausführlich lesen können. Aber es ist ja der Sinn dieser Bibeltage, auch Überblick zu geben und den Zusammenhang zu zeigen. Und deswegen müssen wir uns das versagen. Ich kann Ihnen nur wirklich ganz stark ans Herz legen, lesen Sie alle einzelnen Texte nochmal nach in der nächsten Woche. Nehmen Sie sich vielleicht an jedem Tag ein Kapitel vor. Und studieren Sie das nochmal richtig unter Gebet und unter Zugrundelegung Ihrer Notizen. Und vielleicht hören Sie nochmal dann rein in die Vorträge, die den Überblick zu geben versucht haben, dass Sie richtig, richtig heimisch werden in diesen Versen. Und aber das sollen wir doch lesen, wie er dann seinen Sohn wieder gesehen hatte, Jakob. Vers 28. Er hatte aber den Juda vor sich her zu Josef gesandt, damit er ihn zur Begegnung nach Gosen weise. Das ist ein besonders guter Teil von Ägypten. Und sie kamen in das Land Gosen. Da spannte Josef seinen Wagen an und fuhr seinem Vater Israel nach Gosen entgegen. Und als er ihn sah, fiel er ihm um den Hals und weinte lange an seinem Hals. Was für ein bewegendes Wiedersehen. Und Israel sprach zu Josef, nun will ich gerne sterben, nachdem ich dein Angesicht geschaut habe und sehe, dass du noch lebst. Und dann sorgt Josef dafür, dass seine Brüder bleiben können dort in Ägypten, dass sie eine sehr gute Gegend finden, in der sie als Viehzüchter dann auch tätig sein können. Und er wird sie versorgen. Wiedersehen nach 22 Jahren. So, und dann sind sie dort im Exil. Gott schenkt es, dass sie sich eine neue Existenz aufbauen können. Das ist Kapitel 47. Existenz, Exil in Ägypten, neue Heimat und alter Segen. Also Gott hält sein Volk ganz fest. Sie können sich eine neue Existenz in Gosen aufbauen. Pharao gewährt dem Volk eine sehr großzügige Starthilfe. Sie dürfen sich sozusagen die beste Region wählen. Ich denke, das wird Pharao gemacht haben, weil er dankbar war für Josefs Dienste. Aber er hat sich wahrscheinlich auch eine Win-Win-Situation erwartet. Er hat gesagt, wenn die auch nur annähernd so gut sind, seine Brüder wie Josef selbst, dann werde ich die ja auch als Mitarbeiter in wichtige Funktionen einsetzen können. Also die Familie hat Potenzial offensichtlich. Und ich hoffe mal, dass wenigstens ein bisschen von der Begabung des Josefs auch in dem einen oder anderen seiner Brüder steckt. Dann werde ich die hier auch gleich mit guten Posten versorgen. So sagt er das dann ja zu Josef in Kapitel 47, Vers 6. Da sagt der Pharao, das Land Ägypten steht dir offen. Das Land Ägypten steht dir offen. Lass deinen Vater und deine Brüder am besten Ort des Landes wohnen. Da sehen wir, wie Gott durch den Pharao sein Volk beschützt. Im Land Gosen sollen sie wohnen. Und wenn du weißt, dass unter ihnen tüchtige Leute sind, so setze sie zu Aufsehern über meine Herden. Und Josef brachte seinen Vater Jakob herein und stellte ihm den Pharao vor. Tja, und dann kommt es zu diesem B-Gipfel der Patriarchen. Das ist eine eigentümliche Szene, wie Josef dann seinen Vater dem Pharao vorstellt und die beiden ehrwürdigen Herren sich begegnen und wie Jakob den Pharao segnet. Und der Pharao fragt ihn dann, wie alt bist du? Ist ja auch sehr direkt gewesen. Ich weiß nicht, warum er es getan hat in der Situation. Ein Pharao kann sich das leisten. Und schauen Sie mal, wie Jakob antwortet in Vers 9, 47 Vers 9. Die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen und sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter in den Tagen ihrer Fremdlingschaft. Also klar, Abraham wurde 175, Isaac 180, Jakob wird später immerhin noch 147, aber er ist jetzt 130. Und wenn Sie das hören, was denken Sie da? Die ganze Zeit meiner Fremdlingschaft beträgt 130 Jahre. Wenig und böse sind meine Lebensjahre gewesen. Sie erreichen nicht die Zahl der Lebensjahre meiner Väter. Das ist das Erste, was er dem Pharao sagt. Das ist undankbar. Das klingt auch sehr lamoriant. Ja, er kokettiert so ein bisschen mit seinem schweren Leben. Er sagt nicht, dass er dankbar ist, dass er seinen Sohn wieder sieht. Er sagt nicht, wie sehr er sich freut, jetzt hier zu sein. Warum dieser Ton? Oh, wie gefährdet sind wir. Wie gefährdet sind wir, wenn Schwierigkeiten kommen. Aber er ist ja eigentlich gerade aus der Schwierigkeit herausgeholt worden. Dann nicht zu sehen, wie viel Gutes Gott uns in dieser Situation auch noch schenkt. Abraham hat hier in diesen Stunden, vielleicht hat er noch andere Sorgen, wir wissen es nicht, aber die Neigung, ein mürrischer Alter zu werden. obwohl Gott ihm so viel Grund zum Danken gibt. Es ist schwer zu verstehen. Aber so sind wir. Und trotzdem schenkt Gott auch in der Fremde Stabilität. Vers 12, und Josef versorgte seinen Vater und seine Brüder und das ganze Haus seines Vaters mit Brot nach der Zahl der Kinder. Und Josef macht einfach weiter. Das ist C, der Marshallplan geht weiter. Josef saniert Ägypten. Klar, wenn seine eigene Familie da ist, hat er ja nun erst recht ein Interesse daran, dass es in Ägypten gut weitergeht. Und ich habe das Marshallplan genannt, natürlich in Anspielung an den Marshallplan, den die Amerikaner nach dem Zweiten Weltkrieg für Europa eingesetzt haben. Das war ja eine Idee weitgehend des amerikanischen Außenministers George C. Marshall, gleich 1947. Er hat eine Art wirtschaftlichen Rettungsplan für Europa entwickelt, so ein Wirtschaftswiederaufbauprogramm. Es gab Kredite, es gab Rohstoffe, es gab Lebensmittel, es gab Waren. Und das Ganze nannte sich European Recovery Program. Also es ging um eine Wiederbelebung Europas. Das geschah auch nicht ganz selbstlos. Natürlich wollte man einmal die notleidende Bevölkerung unterstützen. Man wollte zum anderen aber auch den Einfluss der Sowjetunion und des Kommunismus damit eindämmen. Und man wollte für die Zukunft einen Absatzmarkt für die amerikanischen Exporte natürlich auch schaffen. Das waren natürlich auch eigene Interessen damit verbunden. Aber es hat doch uns in Deutschland und auch anderen Ländern in Europa damals sicherlich sehr geholfen. Es war hat dazu beigetragen, die gesamtwirtschaftliche Situation anzuschieben und zu stabilisieren. Und das ist im Grunde genommen, was Josef auch für Ägypten betreibt. Er will ihnen einfach helfen, ihre Situation in den Griff zu kriegen und wirtschaftlich stabil zu werden. Die Art und Weise, wie er das macht, ist zumindest interessant. Erst bringen sie alles Geld und er gibt ihnen Getreide, dann ist das Geld ausgegangen. Dann bringen sie das Vieh, dann gibt er ihnen Getreide gegen Vieh. Dann haben sie nur noch ihr Ackerland, dann geben sie das Ackerland dem Pharao, treten sie ihm die Rechte an ihrem Ackerland ab, dann kriegen sie dafür Getreide. Aber Josef nutzt das nicht aus, sondern er entwickelt ein ganz geschicktes Programm. Er sagt, hier ist Samen für euch, Vers 23, Kapitel 7, 2, 3, besät das Land, dann könnt ihr die Erträge haben. Von den Erträgen gebt ihr dem Pharao 20% und der Rest gehört euch, um eure Familien damit zu versorgen. Also er nimmt sie nicht aus, sondern er sagt, ihr sollt von den Erträgen eures Ackers leben können. Ihr sollt wirtschaften können. Aber ihr sollt dem Pharao 20% der Erträge abgeben. Und sie waren alle sehr einverstanden damit. Und sie sagen dann in Vers 47, 25, du hast uns das Leben erhalten. Wenn wir Gnade finden vor den Augen des Herrn, so wollen wir Knechte des Pharao sein. Und er macht dann ein Gesetz. Und auf diese Weise bleibt die Lage stabil. Und auch das Volk Israel lebt stabil im Exil. Und das bedeutet eben für Abraham, das ist 2c, Altersglück im Exil. Das steht hier in Vers 28. Und Jakob lebte, müssen Sie sich vorstellen, noch 17 Jahre im Land Ägypten. Noch 17 Jahre schenkt Gott ihm. Und die Tage Jakobs, die Jahre seines Lebens, betrugen dann insgesamt 147 Jahre. Er kann noch seine Enkel begleiten. Er ist nah bei seinem Josef. Er darf die Früchte dessen ernten, dass die Brüder sich wieder versöhnt haben untereinander. Er erlebt noch so ein richtig sonniges Alter, wie sich das wahrscheinlich jeder Vater wünschen würde. Und Gott schenkt ihm das. Und dann heißt es eben hier auch, und Jakob lebte noch 17 Jahre. Altersglück. Aber was ihn hier prägt, und das ist so bewegend, ist nicht einfach Nostalgie, sondern es zeigt sich die Echtheit seines Glaubens. Was wäre nämlich jetzt die Gefahr gewesen? Dass diese Sicherheit ihn blendet. Dass er sagt, ach, Ägypten ist so schön, dann bleiben wir auf ewig hier und vergessen die Landverheißung. Und genau das geschieht nicht. Er klammert sich nicht an diese weltlichen Sicherheiten, die er in Ägypten hat. Sondern er weiß, Gottes Plan geht darüber hinaus. Er wird uns wieder nach Hause bringen. Und er tut alles, um seinen Söhnen und seinen Enkeln die Sehnsucht nach der Heimat ins Herz zu schreiben. Und das sehen wir hier so wunderbar an diesen letzten Versen von Kapitel 47, nämlich ab Vers 28 beziehungsweise 29. Als nun die Zeit kam, 47, 29, dass Israel sterben sollte, rief er seinen Sohn Josef und sprach zu ihm, wenn ich Gnade gefunden habe vor deinen Augen, so lege doch deine Hand unter meine Hüfte und erweise mir Liebe und Treue. Also es war eine Art, wie man einen Schwur leistet. Das war eine Symbolik. Begrabe mich doch ja nicht in Ägypten, sondern ich will bei meinen Vätern liegen. Darum sollst du mich aus Ägypten wegführen und mich in ihrem Grab begraben. Also wieder in der Heimat in Israel. Er sprach, ich will es machen, wie du gesagt hast. Er aber, also Jakob, sprach so, schwöre mir. Da schwor er ihm. Und dann steht hier noch dieser Satz, und Israel betete an am Kopfende des Bettes. Verstehen Sie, Sie müssen sich die Situation vorstellen. Da redet er mit seinem Sohn und sagt, bring mich in jedem Fall wieder zurück in die Heimat. Bitte, das ist die Zukunft. Gottes Verheißung bleibt. Wir wollen uns nicht an den Gütern in Ägypten festhalten. Wir wollen nicht menschliche Sicherheiten suchen, sondern wir wollen auf Gottes Verheißung trauen. Und dann lässt er sich das schwören von Jakob. Und Jakob leistet ihm den Schwur. Und dann heißt es hier, und Israel betete an am Kopfende seines Bettes. Er wird da irgendwie gekniet haben. So stelle ich mir das vor, am Kopfende seines Bettes. Und er wird Gott das alles nochmal hingelegt haben. Was für ein Vertrauen, was für eine Prioritätensetzung wird hier deutlich. Und an der Stelle macht Jakob nochmal deutlich, meine Sicherheit ist nicht Ägypten, meine Sicherheit ist nicht Josefs Wirtschaftspolitik. Meine Sicherheit sind auch nicht meine Kinder. Meine Sicherheit sind nicht meine Kinder, so sehr ich dankbar bin, dass Josef für mich sorgt. Sondern meine Sicherheit ist er, der allmächtige, heilige Gott. Was ist deine Sicherheit? Wer ist deine Sicherheit? Und dabei hat Jakob nicht nur sein eigenes kleines Leben in dem Blick, sondern auch die Zukunft seines Volkes. Er will nicht einfach nur ein paar ruhige Jahre für sich, sondern er will, dass auch seine Nachkommen auf dem Weg der Verheißung bleiben. Dass auch seine Nachkommen den Bezug zum Land nicht verlieren. Und darum nimmt er im nächsten Kapitel noch eine besondere Adoption vor. Und damit kommen wir zu Kapitel 48. Also Sie merken, wir arbeiten uns ganz gut voran. Großvater adoptiert Enkel, Israel hat Zukunft. Das klingt fast wie eine Zeitungsschlagzeile. Großvater adoptiert Enkel, Israel hat Zukunft. Wie geht es jetzt weiter? Weltlich gedacht hätte ja Jakob zu dem Schluss kommen können, dass er sagt, also die Jungs hier, Ephraim und Manasse, die sind ja richtig etabliert in Ägypten. Das sind ja eigentlich kleine Ägypter. Ihre Mutter ist Ägypterin und der Vater hat hier so eine große Karriere gemacht in Ägypten. Dann sollen sie mal lieber hier bleiben. Hier haben sie bessere Aufstiegschancen. Hier ist die wirtschaftliche Lage noch stabiler. Sie sollen mal richtig, gut, sie sollen im israelischen Glauben bleiben, aber sie sollen hier in Ägypten gewissermaßen ihre Karriere machen. Das ist der sicherere Weg für meine Enkel. So hätte Jakob denken können. Hat er aber nicht, weil Jakob wusste, Gottes Segen ist wichtiger. Gottes Segen ist wichtiger als alle weltliche Absicherung. Was ist Ihr Wunsch und Ihre Hoffnung für Ihre Enkel, für Ihre Kinder? Was wünschen Sie für Ihre Kinder am meisten? Dass sie in den Spuren des Wortes Gottes leben oder dass sie beruflich Karriere machen? Worauf konzentrieren Sie sich in Ihren Gebeten für Ihre Kinder? Was raten Sie Ihre Kinder? Wie prägen und beeinflussen Sie Ihre Kinder? Jakob hat es hier sehr richtig gemacht. Und so lesen wir jetzt, was in Versen 1 bis 7 steht. Auch Josefs Zukunft liegt in Israel. Jakob will nämlich Folgendes tun. Er will die beiden Söhne Josefs als seine eigenen Söhne adoptieren. Man fragt sich, warum macht er das? Der ist doch schon so alt. Der ist doch irgendwann 140. Ist der. Also sie werden mit 140 nicht noch die Söhne von einem gesunden Sohn, also sie werden nicht Enkel von einem gesunden Kind als Großvater noch adoptieren wollen. Seltsam. Was will er damit? Schauen wir hin. Er sagt in Vers 5, 48 Vers 5, so sollen nun deine beiden Söhne, die dir im Land Ägypten geboren wurden, ehe ich zu dir nach Ägypten gekommen bin, mir angehören. Ephraim und Manasse sollen mir angehören wie Ruben und Simeon, also wie die beiden Erstgeborenen. Sie sollen wie Erstgeborene, wie Erst- und Zweitgeborene behandelt werden. Warum? Sie sollen in der Linie Israels bleiben. Es soll nicht so ein Josef-Nebenzweig noch mit Dependance in Ägypten entstehen. Sie sollen in der Linie der Verheißung bleiben. Der Josef-Clan soll in der Gesamtlinie bleiben. Das Volk soll sich nicht zersplittern. Wir sind ein Volk, wir sind Gottes Volk. Und es ist so wichtig, Josef, dass deine Familie in dieser Linie bleibt. Denn in dieser Linie nur ist die Verheißung. Lass mich deine Kinder adoptieren. Und Josef akzeptiert das dann. Erstaunlich klaglos. Und er sieht das sicherlich ein. Und dann kommt es zu dieser ergreifenden Szene, dass Jakob die beiden Enkel segnet. Und wir lesen das ab Vers 12. Und Josef nahm sie von seinen Knien, als Jakob das alles sagt, und warf sich auf sein Angesicht zur Erde. Also er hatte die beiden Söhne auf dem Schoß sitzen, hatte sie erstmal beiseite gestellt. Und er war so ergriffen von dieser Situation. Er hat Gott angebetet, er hat verstanden, es geht um Gottes großen Plan hier. Und danach nahm Josef sie beide, Ephraim in seine rechte, auf den Knien, hatte Josef sie, ist doch richtig. Josef hatte sie auf den Knien. Also der Vater von Ephraim und Manasse hatte die beiden auf den Knien und hat sie dann runtergenommen und hat sich hingeworfen, um Gott anzubeten. Und dann kommt Jakob wieder. Da streckte Israel seine Rechte aus und legte sie auf Ephraims Haupt, obwohl er der Jüngere war. Und seine linke aber auf Manasses Haupt, indem er so seine Hände kreuzte, obwohl Manasse der Erstgeborene war. Eigentümlich, warum macht er das? Und er segnete Josef und sprach: Der Gott, vor dessen Angesicht meine Väter Abraham und Isaak gewandelt haben, der Gott, der mich behütet hat. In einigen Übersetzungen steht hier sehr schön: Der Gott, der mein Hirte gewesen ist, seitdem ich bin bis zu diesem Tag. Dann noch ein anderer Ausdruck für Gott, der Engel, aber er meint Gott damit, der mich erlöst hat aus allem Bösen. Der segne die Knaben und durch sie werde mein Name genannt und der Name meiner Väter Abraham und Isaak und sie sollen zu einer großen Menge auf Erden werden. Und im Übrigen merken Sie jetzt auch, wie die Stimmung von Jakob sich geändert hat. Vorher hat er gesagt, meine Fremdlingschaft, meine Jahre waren schwierig. Und jetzt sieht er seine Vergangenheit schon ganz anders. Jetzt ist er zur Ruhe gekommen. Jetzt konnte er seinen Weg schon besser im Lichte Gottes deuten. Und jetzt ist er voller Dankbarkeit. Verstehen Sie den Unterschied zwischen Vers 48, 15, 16 und Vers 47, 9? Jetzt sagt er, der Gott, der mein Hirte gewesen ist, der mich bewahrt hat, dem ich alles verdanke. Jetzt bricht die Erkenntnis Gottes wieder richtig bei ihm durch. Und dann segnet er sie, aber offensichtlich gibt er dem Zweitgeborenen den größeren Segen als dem Erstgeborenen. Und Josef sieht das und er will das korrigieren, ja, in Vers 17. Als aber Josef sah, dass sein Vater die rechte Hand auf Ephraims Haupt legte, missfiel es ihm. Darum griff er die Hand seines Vaters, um sie vor Ephraims Haupt auf Manasses Haupt zu wenden. Also er sagt, bitteschön, deine rechte auf den Älteren und deine linke auf den Jüngeren. Er dachte vielleicht, er sieht nicht mehr so gut, hat sich vielleicht getäuscht. Aber sein Vater, der weiß genau, was er tut, Vers 19, weigerte sich und sprach, ich weiß es, mein Sohn, ich weiß es wohl. Auch er, also auch Manasse soll zu einem großen Volk werden, auch er soll groß sein. Aber doch soll dein jüngerer Bruder größer werden und sein Same wird eine Menge von Völkern sein. Und so gibt er dem Zweitgeborenen wieder den Vorzug vor dem Erstgeborenen. Das ist Gottes souveräne Wahl. Und das hat Gott oft in der Geschichte gemacht, dass er die Reihenfolge umdreht. Jakob selbst wurde über Esau gesetzt. Isaak, klar, über Ismael. Josef über den erstgeborenen Ruben. Und jetzt Ephraim über Manasse. Warum macht Gott das? Es wird hier nicht ausdrücklich gesagt, aber es steht wohl dahinter, dass Gott deutlich machen will, der Erstgeborene steht ja immer für die Kraft, für die Repräsentanz des Einflusses einer Familie. Dass Gott hier deutlich machen will, es kommt nicht auf menschliche Kraft an. Es kommt nicht darauf an, dass der menschlich Hoffnungsvollste die größte geistliche Aufgabe bekommt. Es kommt nicht darauf an, dass der Herausragende nach außen in jedem klar imponierende Repräsentant den Vorrang hat, sondern ich kann die Reihenfolge umkehren. Es kommt darauf an, dass einer ganz an mir hängt. Es kommt darauf an, dass einer hundertprozentig von mir abhängig ist. Ich bin nicht gebunden an menschliche Stärke und Schwäche. Das macht Gott dadurch deutlich. Ich bin mit meinen Plänen nicht gebunden daran, wie begabt oder wie unbegabt du bist. Ich bin mit meinen Plänen nicht daran gebunden, wie gesund oder krank du bist. Ich bin mit meinen Plänen nicht daran gebunden, wie groß oder klein deine Schulbildung ist. Ich mache meinen eigenen Weg und wichtig ist, dass du in meiner Hand bist und mir vertraust und ich mache mit dir meinen Plan und du kannst dich drauf verlassen. Und ich komme mit dir zum Ziel und du kannst dich drauf verlassen. Gott geht souverän seinen Weg. Gott wählt nach seinen Kriterien. Und dann endet dieses Kapitel, ja, da kann man wirklich nur sagen, die Hoffnung lebt, das Land Israel bleibt. Wieder geht es um das Land am Ende. Also alle Kapitel laufen am Ende immer wieder auf dieses Land zu. Und schauen Sie, wie er das ausdrückt in den letzten Versen 20 bis 22. Mit dir wird man sich in Israel segnen und sagen, Gott mache dich wie Ephraim und Manasse. So setzt der Ephraim dem Manasse voran und Israel sprach zu Josef, siehe, also Israel ist das gleiche wie Jakob, müssen wir uns immer wieder klar machen, siehe, ich sterbe. Aber Gott wird mit euch sein und wird euch wieder zurückbringen in das Land eurer Väter. Und um das zu unterstützen, sagt er noch, und ich schenke dir einen Bergrücken, den du vor deinen Brüdern voraus haben sollst. Ich habe ihn damals den Amoritern mit meinem Schwert aus der Hand genommen. Und dir widme ich jetzt diesen Bergrücken. Er ist im gelobten Land und dahin wirst du wieder zurückkehren. Merken Sie, es führt am Ende immer wieder zu diesem Land der Verheißung, zu diesem Land der Hoffnung zurück. Und er macht auch deutlich, es kommt nicht unbedingt darauf an, dass ich noch lebend aus Israel nach Israel zurückkehre. Aber die Zukunft unseres Volkes wird dort sein. Und damit das jedem klar ist, damit es auch jedem der nachwachsenden Israeliten klar ist, sollen alle drei Patriarchen dort begraben sein. Und deswegen muss auch mein Grab, lieber Josef, dort in Kanaan liegen. Bringt mich zurück. Da muss ich begraben sein. Und jetzt geht es für Jakob auf die Zielgerade. Und da wartet noch eine letzte große Aufgabe auf ihn. In Kapitel 48 geht es also um die nähere Zukunft des Volkes Israel, um den Fortgang der Geschichte Israels, dass sie als Volk beieinander bleiben, dass sie den Bezug zum Land nicht verlieren. Und in Kapitel 49, da weitet sich die Perspektive. Da wird deutlich die größere Perspektive der Heilsgeschichte. Der Ausleger Helmut Frey hat also Kapitel 48 überschrieben mit dem Titel Gottes Segensplan innerhalb der Geschichte. Und er hat das Kapitel 49, zu dem wir jetzt kommen, überschrieben mit dem Titel Gottes Segensplan als Erlösung und Vollendung der Geschichte. Jetzt geht es auf die Erlösung und auf die Vollendung zu. Und das ist auf den ersten Blick recht verwirrend, was Jakob hier macht. Er gibt, ich habe das genannt, die göttliche Weitwinkelperspektive. Der Shiloh kommt. Wir werden gleich sehen, wer der Shiloh ist. Jetzt geht es um die göttliche Weitwinkelperspektive. Jetzt wird Jakob zum Propheten. Gott gibt ihm prophetische Erkenntnis. Und er macht ganz klare Vorhersagen über die Zukunft der Stämme, die aus diesen Söhnen hervorgehen werden. Er gibt gewissermaßen einen Überblick, einen groben Überblick über die Zukunft seines Volkes. Und wir können das jetzt nicht im Einzelnen auslegen. Er sagt beispielsweise über Ruben: Du bist mein erstgeborener Sohn, meine Kraft und der Erstling meiner Stärke, von hervorragender Würde und vorzüglicher Kraft. Das ist der Erstgeborene. Du warst wie brodelndes Wasser. Du sollst nicht den Vorzug haben, denn du bist auf das Bett deines Vaters gestiegen. Du hast es dort entweiht. Er stieg auf mein Lager. Darüber haben wir gestern gesprochen, aber Jakob macht hier nochmal deutlich, es wird nichts verheimlicht. Er bezieht sich da auf Rubens Ehebruch mit Jakobs Nebenfrau Bilha. Und er sagt, damit hat Ruben das Anrecht auf eine künftige Führungsaufgabe verwirkt. Er ist unbeherrscht. Er kann sich nicht in der Kontrolle haben. Ungestüm wie das Wasser. Er müsste als Anführer immer versagen. Und auch in der Zeit der Richter, die ja dann später folgte, war der Stamm Ruben immer durch eine besondere Unentschlossenheit gekennzeichnet. Ja, und dann Simeon und Levi, die beiden Nächsten. Was sagt er da? Sind Brüder, Waffen der Gewalt sind ihre Schwerter. Meine Seele komme nicht in ihren geheimen Rat und meine Ehre vereine sich nicht mit ihrer Versammlung. Denn sie haben Männer gemordet in ihrem Zorn und Stiere verstümmelt in ihrer Willkür. Verflucht sei ihr Zorn, weil er so heftig, und ihr Grimm, weil er so hart ist. Und dann macht er deutlich, dass er diese Stämme zwischenzeitlich zerstreuen wird. Ich will sie verteilen unter Jakob und verstreuen unter Israel. Worauf bezieht sich Jakob hier? Er erinnert damit indirekt an das Hinschlachten der Sichemiter, als sie sich rächen wollten wegen der Missetat der Sichemiter. Und Gott macht deutlich, Rache ist kein Weg. Es war zu hart, wie sie da agiert haben. Sie haben ihrem Zorn, und sei es ein gerechter Zorn gewesen, freien Lauf gelassen. Und sie haben einfach drauf losgeprügelt und meinten, im Recht zu sein, weil ihnen Unrecht geschehen war. Und glaubten, dass der Zweck die Mittel heiligt. Männer der Gesetzlosigkeit, nicht der Gerechtigkeit. Und deswegen werden sie hier zurückgesetzt. Sie haben keine große Zukunft mehr in Israel. Immerhin macht Gott es dann mit Levi gnädig. Die haben nicht mehr Stammesbesitz, aber sie werden dann Mitarbeiter am Tempel und gewissermaßen herausgenommen aus der normalen Stammesfolge der Söhne Jakobs. Tja, und dann Juda. Dich, Juda, werden deine Brüder preisen. Deine Hand wird auf dem Nacken deiner Feinde sein. Vor dir werden sich die Söhne deines Vaters beugen. Juda ist ein junger Löwe, mit Beute beladen, steigst du, mein Sohn, empor. Er hat sich gekauert und gelagert wie ein Löwe. Wer darf ihn aufwecken? Und dann kommt der entscheidende Vers. Es wird das Zepter nicht von Juda weichen, noch der Herrscherstab von seinen Füßen, bis der Shiloh kommt. Und ihm werden die Völker gehorsam sein. Das ist eine weite Perspektive. In anderen Übersetzungen geht dieser Abschnitt so los. Dich, Judah, werden deine Brüder preisen. Judah, du bist es. Das steht bei Stümper einigen ihrer Bibeln drin als Überschrift. Judah, du bist es. So kann man das auch übersetzen. Du bist es. Aus dir wird einmal der Shiloh kommen, der Messias. Und das ist überraschend. Wir haben doch gesehen gestern, was mit Judah los war, Kapitel 38. Friedemann Wunderlich hat uns das ja gezeigt. Wie er dieses furchtbare sexuelle Verhältnis mit seiner Schwiegertochter Tamar gepflegt hat, unter schlimmsten Bedingungen. Und noch mal schlimmer waren die Umstände, unter denen es zustande kam, wie sie sich als Prostituierte verkleidet hatte. Große, große Schuld lag über diesem Stamm. Und dennoch wird der Messias da herauskommen. Überlegen Sie mal, das kündigt Gott 1800 vor Christus etwa durch Jakob an, aus dem Stamm Juda. 1850 etwa wird es angekündigt. Und Bruder Wunderlich hat uns gestern schon darauf hingewiesen, was ist das für eine Botschaft? Der Messias wird kommen und er wird auch in die dunkelste Schuld kommen. Er schreckt nicht davor zurück, aus einem solchen Stamm letztlich hervorgeboren zu werden. Er schreckt nicht vor deiner Schuld zurück. Er schreckt nicht vor den dunkelsten Winkeln meiner Sünde zurück. Der Shiloh wird kommen in diesen dunklen Stamm Juda. Und nichts wird ihn aufhalten können. Und wir fragen, was bedeutet Shiloh? Shiloh, das ist ein Geheimname für den Messias. Das findet sich auch in jüdischen Schriften so. Das ist eigentlich ziemlich unumstritten. Auch ein jüdisches Targum deutet Shiloh so. Wie kann man das übersetzen? Da gibt es unter den Alttestamentlern auch verschiedene Ansätze. Aber das, was am schlüssigsten wohl ist, ist die Übersetzung der Ruhebringer. Der Shiloh ist der Ruhebringer. Und inwiefern hat Jesus die Ruhe gebracht? Sehen Sie Matthäus 11. Matthäus 11, Vers 28. Was hat unser Herr da von sich selbst gesagt? Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Und das kann man wörtlich übersetzen mit, ich will euch Ruhe geben. Und mit der Ruhe ist hier gemeint die Ruhe des Friedens mit Gott, die Ruhe der Versöhnung. Und dann haben wir das ganz ähnlich im Hebräerbrief, Kapitel 4. Hebräerbrief, Kapitel 4. Was wird da gesagt, weil der Messias gekommen ist? Was gilt da? Vers 9. Es ist noch eine Ruhe vorhanden für das Volk Gottes. Es ist noch eine Ruhe vorhanden. Das heißt, es gibt Erlösung, es gibt Versöhnung, es gibt Frieden mit Gott, weil der Shiloh, weil der Messias gekommen ist. Und daraus ist ja dann später dieses Lied entstanden, ich bin durch die Welt gegangen, wo es heißt, es ist eine Ruhe vorhanden für das arme, müde Herz, sagt es laut in allen Landen, hier ist gestillet der Schmerz. Es ist eine Ruhe gefunden für alle fern und nah in des Gotteslammes Wunden am Kreuz von Golgatha. Der Shiloh kommt, der uns Ruhe für unser Gewissen bringt, der uns Ruhe für unsere aufgescheuchten Herzen bringt. Der Shiloh, der uns die Zusage der Vergebung unserer Schuld schenkt, dass wir uns nicht mehr fürchten müssen vor dem Gericht des heiligen Gottes. Judah, du bist es und aus dir wird der Shiloh kommen und er bringt Ruhe durch Vergebung und er wird einmal die entscheidende Macht haben, der sich niemand widersetzen kann. Der Herrscherstab, so heißt es hier, der Messias, der Herrscher, er wird das Zepter haben. Und Paulus schreibt dann später, vor ihm werden sich beugen müssen die Knie all derer, die im Himmel, auf Erden und unter der Erde sind und alle Zungen sollen bekennen, dass Christus der Herr sei zur Ehre Gottes des Vaters. Das wird hier angekündigt. Der Shiloh wird kommen. Der Herrscherstab wird nicht von ihm weichen. Jesus wird in Macht und Herrlichkeit wieder erscheinen. Und er wird dann eine solche Fülle und einen solchen Reichtum bringen, dass man es sich kaum vorstellen kann, auch in seinem tausendjährigen Reich. Und dann wird dieses Wohlsein und diese Fülle und diese Größe und diese Schönheit wird dann hier durch dieses Bild nochmal deutlich gemacht. Er wird sein Füllen an den Weinstock binden und das Junge seiner Eselin an die Edelrebe. Also das heißt so viel wie, die Fülle wird so groß sein, dass selbst ein Esel noch am Weinstock fressen wird. Man wird einen Esel an den Weinstock binden, er wird dort fressen können. Das kann man sich leisten, weil es dem Land so gut gehen wird, weil die Größe und die Fülle und die Freude und die Schönheit so unübertrefflich sein werden. Aber das Wichtigste und das Größte, was der Shiloh bringen wird, ist nicht der Reichtum, ist nicht die Schönheit, sondern ist die Ruhe. Und die Ruhe meint den Frieden mit Gott, die Erlösung. Und dann werden auch die anderen Stämme noch mit ihren prophetischen Perspektiven bedacht. Es fällt auf, dass Josef eine besondere Fruchtbarkeit, eine besonders starke Wirksamkeit angekündigt wird. Das wollen wir noch lesen. Sein Bogen, Vers 24, bleibt unerschütterlich, gelenkig sind die Arme seiner Hände, von den Händen des mächtigen Jakobs, von dort her, wo der Hirte, der Fels Israels ist, von dem Gott deines Vaters. Er wird dir beistehen von dem Allmächtigen. Er wird dich segnen mit Segnung vom Himmel herab, mit Segnung der Tiefe, die unten liegt, mit Segnung der Brüste und des Mutterschoßes. Also, wenn er Regen braucht vom Himmel, wird er ihn vom Himmel herabkriegen. Er wird fruchtbares Land haben. Das sind die Segnungen der Tiefe und die Segnung der Brüste. Das ist der Nachwuchs, den Gott schenken wird. Und dann heißt es, die Segnung deines Vaters übertreffen die Segnung meiner Voreltern. Sie reichen bis an die Köstlichkeit der ewigen Hügel. Sie sollen auf das Haupt Josefs kommen, auf den Scheitel des Geweihten unter seinen Brüdern. Und dann kommt noch ein Hinweis auf Benjamin. Und das sind dann alle 12 Stämme. Das ist die große prophetische Perspektive. Und als der Herr Jesus dann wiederkommt, nach 1850 Jahren, als der Messias auf dieser Welt erscheint, als er dann endlich da ist, da schämt er sich dieser Herkunft aus dem Stamme Juda nicht. Und ich will das nochmal in Erinnerung rufen, weil nicht alle das gestern mitgehört haben. Wissen Sie, wie unser Herr Jesus Christus eingeführt wird? In Matthäus 1. In Matthäus 1, da wurden wir gestern schon darauf hingewiesen, aber es ist wichtig, dass wir es hier in diesem Zusammenhang nochmal sehen. Da haben wir einen der Stammbäume des Messias. Und schauen Sie, wie genau das mit 1. Mose zusammenpasst. Da heißt es in Vers 2, Abraham zeugte den Isaak. Matthäus 1, Vers 2, Isaak zeugte den Jakob. Jakob zeugte den Juda und seine Brüder. Und dann kommt's. Juda zeugte den Peres und den Serach mit der Tamar. Das ist diese ganze Elendsgeschichte. Peres zeugte den Hesron und so weiter. Und dann geht das über David und Salomo und Rehabiam bis hin zu Jesus. Das ist die Geschichte. Der Messias kommt aus dem Hause Juda. Und Jakob wird von Gott die Klarheit und die Weisheit geschenkt, das in dieser Stunde zu prophezeien und deutlich zu machen. Gottes Plan mit euch geht weit, weit über die nächsten Jahre, über die nächsten Jahrhunderte hinaus. Er hat so ein großes, gutes Ziel mit euch. Und dann will ich auf einen letzten Vers in diesem Kapitel noch eingehen, weil der eigentlich da gar nicht hineinpasst. Wird ja die Bilanz der verschiedenen Stämme gezogen und plötzlich dazwischen ist Vers 18. Der gehört eigentlich nirgendwo dazu. Der lässt sich keinem der Stämme eigentlich zuordnen. Und das ist wie so ein Zwischenruf, wie ein Schrei. Oh Herr, ich warte auf dein Heil. Mitten in dieser ganzen Geschichte der Stämme und des Volkes wird Jakob diese prophetische Erkenntnis von Gott geschenkt. Herr, das ist das Wichtigste, was aus dieser Geschichte deines Volkes herauskommen muss. Ich warte auf dein Heil, ich warte auf deine Rettung. Ich warte auf dein Shiloh. Ich warte darauf, dass du uns nach Hause bringst und in den Himmel bringst. Das steht als Ziel über allem. O Herr, ich warte auf dein Heil. Und wenn wir mal eine Familiengeschichte schreiben sollten, unserer Familien, dann lasst uns doch diesen Vers 18 mitten reinschreiben in diese Familiengeschichte. O Herr, ich warte auf dein Heil. Herr, und lass auch unsere Familiengeschichte dazu beitragen, dass Menschen dein Heil finden und dass dein Heil verkündigt wird. Herr, lass unsere Familie davon geprägt sein, dass wir warten auf dein Kommen, dass wir dankbar sind, dass wir zu dir gehören und dass wir danach schreien, dass noch viele Menschen dein Heil finden. Herr, lass das mittendrin stehen in unserer Familiengeschichte und lass es oben drüber stehen als Überschrift über allem. Das ist die große Linie. Und darum kann jetzt nichts mehr passieren. Jetzt wird alles gut. Und dann lesen wir am Ende dieses Kapitels von der doppelten Heimkehr Jakobs. Er kehrt heim nach Hause zu Gott und er kehrt heim in die Heimat seiner Grabstelle und er hinterlässt ein bestelltes Haus. Und darum können dann im letzten Kapitel 1. Mose 50 auch alle Fäden dieser verworrenen Geschichte zusammenkommen. Und deswegen habe ich diese letzten Verse überschrieben mit dem Titel Ende gut, fast alles gut. Also das Ende, das Erste, was wir sehen, ist, Gott kommt zum Ziel mit seinem Patriarchen. Sehen Sie mal, das sind wirklich sichere Wege, trotz unsicherer Zeiten. Es finden die Fäden am Ende alle wieder zusammen, nicht weil der Schreiber von 1. Mose das so genial konstruiert hat, sondern weil Gott die Fäden genial und souverän in den Händen hält. Und das ist so mein Gebet und meine Hoffnung, dass Sie mit diesem Gliederungszettel in der Hand diesen Fäden nochmal nachspüren in der nächsten Woche. Und dass sie diese Freude darüber ganz neu lernen, dass wir auf sicheren Wegen gehen, trotz unsicherer Zeiten, weil Gott die Fäden zusammenfügt. Wir hatten gesehen am Anfang dieser Aufbruch mit dem Rückkehrticket. Ein Aufbruch mit Rückkehrticket, Kapitel 46 aus Ägypten. Und dann ziehen sie los und dann sind sie zweitens im Exil in Ägypten, in dieser neuen Heimat. Aber sie verlieren nie den alten Segen, den Gott versprochen hat und er an das Land gebunden war aus dem Blick. Sie wissen, unsere Zukunft ist Israel und wir werden nicht uns genügen lassen mit dem besseren Wohlstand in Ägypten, sondern wir wollen Gott treu sein, wir wollen an seiner Verheißung kleben. Und um das zu bestätigen, dass das dritte Großvater adoptiert Enkel, Israel hat Zukunft. Fügt Gott dann auch die Kinder von Josef in diese Gesamtlinie seines Volkes ein, setzt sie ein wie Erstgeborene und gibt ihnen diesen besonderen Segen. Und dann kommt ausgehend von dieser Sicherheit Israels die Weitwinkelperspektive für die ganze Welt. Der Schilo kommt, er wird hineinkommen in dieses Volk, er wird hineinkommen in diesen Stamm und er wird kommen als der, der die Ruhe bringt und die Rettung und die Versöhnung. Und darum gilt dann schließlich Ende gut, fast alles gut. Das heißt, Gott kommt zum Ziel mit seinem Patriarchen. Und dann wird in den Versen 1 bis 14 aufwendig geschildert, wie sie alle nach Israel ziehen. Also das ist schon wieder eine Israelreise, die sie machen. Das übertrifft manches, was so Israel-Touristen heute zu Wege bringen. Und die mussten ja damals große Fußmärsche, oder gut, die hatten ja auch ihre Wagen, aber die brauchten ihre Zeit. Und es zieht dann die ganze Truppe nach Israel zu dieser Beerdigung. Und es ziehen auch ägyptische Offizielle mit zu dieser Beerdigung. Und wissen Sie, das war eine wichtige Demonstration. Das hat nämlich allen nochmal vor Augen geführt, da ist unsere Heimat. Vergesst das nicht. Das bleibt das Ziel. Da gehören wir hin. Diese Prozession konnte gar nicht groß genug sein. Und es wird erfüllt, was sie dem Jakob versprochen hatten. Gott kommt zum Ziel mit seinem Patriarchen. Aber dann das andere, B, Gott kommt auch zum Ziel mit seiner Versöhnung. Denn plötzlich, und nach dem, was wir gestern so eindrücklich von Bruder Wunderlich gehört haben, entsteht nochmal eine Krise. Eine Krise, mit der man eigentlich gar nicht mehr rechnet. Gestern die tränenreiche Versöhnung. Sie sind sich um den Hals gefallen, sie haben zusammen geweint. Josef hatte deutlich gemacht, dass er ihnen wirklich von Herzensgrund vergibt. Und jetzt ist der Vater tot. Und sie sind wieder zurück in Ägypten und schauen Sie noch mal hin. Vers 15. Als nun Josefs Brüder sahen, dass ihr Vater gestorben war, sprachen sie, Klammer auf, nach allem, was wir gestern gehört und gelesen haben über die große Versöhnung, Klammer zu. Josef könnte gegen uns feindselig werden und uns all die Bosheit vergelten, die wir an ihm verübt haben. Also sie denken, jetzt ist der Schutzschild des Vaters weg. Und möglicherweise fühlt Josef sich ja nicht mehr an sein Versprechen gebunden. Vielleicht hat er das ja doch nur getan aus Rücksichtnahme auf unseren alten Vater. Und dann trauen sie sich nicht mal direkt mit ihm zu sprechen. Und dann steht hier in Vers 16, darum ließen sie Josef sagen, und erinnern ihn nochmal dran, dein Vater befahl vor seinem Tod und sprach, so sollt ihr zu Josef sagen, bitte vergib doch deinen Brüdern die Schuld und ihre Sünde, so dass sie Böses an dir getan haben, so vergib nun den Knechten des Gottes deines Vaters ihre Schuld. Da weinte Josef. Verstehen Sie, warum er weint? Als sie ihm das sagen ließen, da weinte er. Nun kann man sagen, gut, Josef hat immer, wenn es um diese persönlichen Dinge geht, geweint. Er hat geweint in 42,24 beim Rückblick auf die Geschichte mit Ruben, der ihn retten wollte und als das rauskam. Er hat geweint in Kapitel 43,30, als er Benjamin wieder sah, der von derselben Mutter geboren war wie er, nämlich von der Rahel. Er hat geweint in Kapitel 45, Vers 2, 14 und 15, als er sich versöhnt hat mit seinen Brüdern und sie sich alle tränenreich in den Armen lagen. Er hat geweint, 46,29, beim Wiedersehen mit dem Vater. Also der hatte doch recht nah am Wasser gebohrt, der Mann. Aber daran sehen Sie, der hatte ein Herz. Der hat nicht einfach cool irgendwelche Verhältnisse geregelt, sondern der hing mit seinem Herzen drin, der war echt. Und er hat sich seiner Tränen offensichtlich nicht geschämt. Aber ich glaube, die Tränen, die er hier vergießt, sind die unglücklichsten. Das andere waren ja mehr oder weniger Freudentränen, Erleichterungstränen, Versöhnungstränen. Aber hier sind es, glaube ich, einfach Tränen einer tiefen Enttäuschung. Ich hab's euch doch gesagt, Brüder. Warum machen wir denn dieses Versöhnungsfest? Warum nehmen wir uns in den Arm und versprechen uns, es ist wieder gut? Und jetzt ist der Vater tot? Und ihr grabt das wieder aus. Es war das schlimme Situation. Und dann sind sie wenigstens selber hingegangen. Sie haben bestimmt erfahren, wie er reagiert hatte auf das, was sie ihm über Dritte ausrichten ließen. Und dann fallen sie vor ihm nieder und sprechen, wir sind deine Knechte. Die haben es immer noch nicht kapiert. Also sie sagen damit im Grunde genommen, wir sind bereit, uns als Sklaven dir zur Verfügung zu stellen, wenn du uns nur verschonst. Die haben die Versöhnung im Letzten nicht kapiert. Oder sie haben es wieder vergessen. Es ist ja so manchmal, dass man eine Sache rafft und kapiert und festhält und dann passiert irgendwas und plötzlich ist es so, als wäre das nie gewesen. Und schauen Sie, was Josef dann sagt, fürchtet euch nicht. Bin ich denn an Gottes Stelle? Das heißt, ihr müsst euch doch nicht vor mir verantworten, sondern vor Gott. Wenn ihr euch vor einem fürchten müsstet, dann müsstet ihr euch vor Gott fürchten, denn er spricht das letzte Urteil. Aber er will euch ja vergeben. Also wenn schon Furcht, dann vor Gott, weil ihr vor seiner Instanz lebt. Aber Leute, wir haben das doch geklärt. Gott will euch vergeben, ich will euch vergeben. Und dann rückt er das Ganze nochmal in die richtige Perspektive und er vertuscht nichts. Er sagt, ja, ihr gedachtet mir zwar Böses zu tun. Das weiß ich, das steht fest, das war auch nicht in Ordnung, das war böse. Aber Gott gedacht es gut zu machen, um es so hinauszuführen, wie es jetzt zutage liegt, um ein zahlreiches Volk am Leben zu erhalten. Und dann ein zweites Mal, so fürchtet euch nun nicht. Ich will euch und eure Kinder versorgen. Gott gedacht es gut zu machen. Das ist die Zusage der Vergebung. Es ist so, als ob da jemand plötzlich seine Heilsgewissheit aufs Spiel setzt. Jesus hat dir doch zugesprochen in seinem Wort, dass er für dich gestorben ist. Jesus hat dir doch zugesprochen, dass wenn du dich zu ihm wendest mit deiner ganzen Schuld und sagst, Herr, ich brauche dich und deine Vergebung, dass er dich heil macht. Er hat es doch versprochen. Warum misstraust du denn? Vielleicht weint Jesus ähnlich über uns manchmal, wenn wir unsere Errettung in Frage stellen, weil wir auf die Umstände oder auf uns gucken. Und uns nicht verlassen auf seine Verheißung. Du kannst dich auf mich verlassen, ich komme mit dir zum Ziel. Häng dich an Jesus und für alles andere sorgt er. Tja, und dann das Letzte. Gott kommt zum Ziel auch mit seinem Heilsplan. Das Volk wird wieder zurück ins Land kommen und den Anfang macht hier gewissermaßen Josef. Er wird nach Hause kommen. Er sagt das auch. Gott wird euch dann gewiss heimsuchen und aus diesem Land hinausführen, in das Land, das er Abraham, Isaac und Jakob geschworen hat. Und dann nimmt er diesen Eid von ihnen, der Josef, und sagt, und dann, wenn es soweit ist, dann nehmt bitte auch meine Gebeine mit. Und das haben sie dann später auch gemacht. Sie haben, als das Volk Israel gegangen ist, viele, viele Jahre, Jahrhunderte später, haben sie seine Gebeine auch mitgenommen. Und so wie die Väter im Land Israel begraben wurden, soll es auch mit Josef geschehen. Das wird unsere Heimat sein und das ist dann zugleich ein Bild für die ewige Heimat, wenn wir bei unserem Herrn im Himmel zu Hause sein werden. Und das wussten übrigens auch die Israeliten immer. Die letzte Heimat ist nicht dieses Land, sondern die letzte Heimat ist, dass wir für ewig bei dem sein werden, der uns dieses Land geschenkt hat. Und so kommen wir zum Schluss. Ende gut, alles gut, warum fast? Fast, das bezieht sich auf den Zeitfaktor, weil die letzte Erfüllung der Geschichte noch aussteht. Überlegen Sie, so endet 1. Mose, Kapitel 50, letzter Satz der Genesis. Und Sie wissen, was als nächstes kommt, natürlich das zweite Buch Mose. Das mit Mose losgeht, dem Aufbruch dann aus Ägypten. Und zwischen dem Ende von 1. Mose 50 und dem Anfang von 2. Mose 1 liegen etwa 400 Jahre. Das heißt, man kann davon noch abzählen, die Jugendzeit von Mose, dann rückt es etwas näher ran. Aber zwischen dem Auszug aus Ägypten, der Rückkehr in die Heimat und diesem Abschluss hier, kurz vor dem Tod Josefs, liegen gut 400 Jahre. Und deswegen Ende gut, fast alles gut. Sie mussten noch eine Zeit lang warten. Sie sind aufgeblüht als Volk in Ägypten. Sie sind groß geworden, Sie haben dann später auch schwere Zeiten erlebt, Unterdrückung durch die Ägypter. Es werden, wie gesagt, noch gut 4 Jahrhunderte vergehen, bis Gott dann seinen Mose schickt. Und der wird das Volk dann aus Ägypten wieder zurückführen ins gelobte Land. Gott kommt zu seinem Ziel. Das ist die große Perspektive. Und wir kommen jetzt auch zu unserem Ziel auf die Ziellinie. Sichere Wege trotz unsicherer Zeiten. Das ist die große Botschaft, die uns hier hervorleuchtet. Schauen Sie, wie viel Unwägbarkeiten, wie viel Querschüsse, wie viel menschlich total unverständliche Wendungen, wie viel Angst, wie viel unbeantwortete Fragen, wie viel Schuld kommt hier zusammen. Und doch führt Gott alles zum Ziel. Worauf gründet unsere Gewissheit? Was war die Sicherheit von Jakob und Josef? Was meinte der alte weißhaarige Prediger in Chicago mit dem Satz, du kennst meinen Jesus nicht, aber ich kenne ihn, ich bin seiner gewiss. Was bedeutet es, Jesus zu kennen? Was bedeutet es, von diesem Gott getragen zu werden bis ans Ziel? Ich denke, diese schwierige Geschichte, die hat ihm Josef und sie hat uns deutlich gezeigt, was für Gottes Kinder wirklich unverlierbar ist. Und diese 3 Dinge möchte ich einfach zum Schluss nochmal festhalten. Unverlierbar ist die verheißene Heimat. Dafür steht das Land Israel. Unverlierbar ist die verheißene Heimat. Und für Josef hatte das eben diese doppelte Bedeutung. Ihr werdet das Land besitzen, aber ihr habt eine ewige Heimat bei mir. Und schauen Sie, das ist die große Gewissheit, die so weit über diesen Landbesitz hinausgeht, die ewige Heimat. Und der Hebräerbrief sagt uns das, dass auch die alten Glaubensväter diese Perspektive schon hatten. Hebräer 11, Vers 13, diese alle sind gestorben im Glauben und haben das Verheißene noch nicht erlangt, sondern es nur von Ferne gesehen und gegrüßt und haben bekannt, dass sie Gäste und Fremdlinge sind auf Erden. Das war richtig übrigens an diesem Wort von Jakob, meine Fremdlingschaft. Er wusste, ich bin auch nur Fremdling auf Erden. Wenn sie aber solches sagen, dann geben sie zu verstehen, dass sie ein Vaterland suchen. Und wenn sie das Land Israel gemeint hätten, von dem sie ausgezogen waren, dann hätten sie ja Zeit gehabt, wieder umzukehren. Nun aber sehnen sie sich nach einem besseren Vaterland, nämlich dem himmlischen. Und darum schämt sich Gott ihrer nicht, ihr Gott zu heißen. Denn er hat ihnen eine Stadt gebaut. Das ist die Perspektive. Und 2 Kapitel später in Hebräer 13 heißt es dann auch für uns, denn wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das ist unverlierbar. Unverlierbar ist die verheißene Heimat. So gehen wir auf sicheren Wegen, trotz unsicherer Zeiten. Und dann ein zweites, was unverlierbar ist. Unverlierbar ist der Messias. Der Shiloh wird kommen. Der Shiloh wird, das haben wir hier gelesen, auf ewig herrschen. Der Shiloh wird Ruhe bringen, Frieden mit Gott. Und er ist angekündigt in Kapitel 49, Vers 10, um 1850 vor Christus. So wie er angekündigt war schon in 1. Mose 3, Vers 15, als der der Schlange des Teufels den Kopf zertreten wird. Und er ist dann gekommen in Matthäus 1, Vers 3. Und er ist gestorben am Kreuz und auferstanden. Und er ist dann in Gottes ewige Welt mit der Himmelfahrt gegangen. Und er hat versprochen, ich bin bei euch alle Tage. Unverlierbar ist der Messias. Und dann ist es noch ein drittes, was wir hier sehen, was unverlierbar ist. Gerade in diesem letzten Kapitel. Unverlierbar ist die Versöhnung mit dem Herrn. Unverlierbar ist die Versöhnung mit dem Herrn. Die Brüder Josefs haben gefürchtet, sie könnten das wieder verlieren. Sie haben sich verunsichern lassen durch den Blick auf Umstände und dadurch, dass sie der Zusage nicht geglaubt haben. Aber gerade 1. Mose 50 schreibt es uns ins Herz. Unverlierbar ist die Versöhnung mit dem Herrn. Und gib Jesus keinen Anlass, traurig zu sein. So wie Josef traurig war, weil du seine Zusage in Zweifel ziehst. Wie oft geschieht das, dass Menschen in die Sprechstunde kommen und gerade oft solche Geschwister, die besonders sensibel auch sind in ihrem Gewissen und sagen, ich habe keine Heilsgewissheit. Ich merke immer wieder, was alles in meinem Herzen noch rumort und wozu ich fähig bin. Und dann ist es meine Aufgabe, als Zeuge des Wortes Gottes, ihnen zu sagen, worauf gründet denn deine Gewissheit? Gründet sie auf irgendeiner Sache, die in dir selbst liegt. Gründet sie auf irgendeiner Sache, für die du die letzte Verantwortung trägst. Nein, sie liegt hier, sie ruht in seiner Verheißung. Er hat gesagt, ich habe alles für dich getan. Und das Blut seines Sohnes, Jesus Christus, macht uns rein von aller Sünde. Und er hat gesagt, in 1. Johannes 1 zum Beispiel, das ist dann ein Kapitel, aus dem ich oft zitiere, da lässt Gott uns sagen, wenn wir behaupten, wir haben keine Sünde, dann betrügen wir uns selbst und die Wahrheit ist nicht in uns. Wenn wir aber unsere Sünde bekennen, dann ist er treu und gerecht, dass er uns die Sünde vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit. Unverlierbar ist die Versöhnung mit dem Herrn. Du darfst dich drauf verlassen. Die Brüder hatten zwischendurch wieder Angst bekommen, aber Josef konnte sie trösten und er konnte ihnen zweimal sagen, fürchtet euch nicht. Und darum gehen wir auf sicheren Wegen. Auch wenn die Zeiten äußerlich noch so unsicher sein sollten. Auch wenn manches, liebe Geschwister, was wir in uns selbst spüren und wahrnehmen, noch so unsicher sein sollten. Wir gehen sicher durch unsichere Zeiten. Weil unverlierbar ist die ewige Heimat, die der Herr uns schenkt. Unverlierbar der Messias, der zu uns gekommen ist. Und unverlierbar die Versöhnung, für die er sein Leben gegeben hat. Und so schließe ich mit einem älteren Mann, diesmal aus China. Mit einem älteren Mann, diesmal aus China, der die gleiche Gewissheit hatte wie der alte Prediger aus Chicago. Und der das genauso sagen konnte, ich kenne meinen Jesus. Dieser Chinese trug einen deutschen Namen. Dieser Chinese sprach Wuppertaler Platt. Wie war das gekommen? Seine chinesischen Eltern hatten ihn als Kind vor das Haus eines Missionars-Ehepaars gelegt, die hießen Koll. Und sie nahmen diesen kleinen Siegfried, den nannten sie dann so, den Chinesen mit Schlitzaugen, Siegfried, den haben sie aufgenommen mit anderthalb Jahren, haben ihn adoptiert. Und wenn sie Heimataufenthalten in Deutschland waren, dann sind sie natürlich auch in ihre Heimat nach Wuppertal gegangen. Und da hat der Chinese Siegfried Koll eben Wuppertaler Platt gelernt. Wolfgang Bühne hat ihn mal kennengelernt, er hat uns das erzählt. Und dann kam die Situation im Rahmen der Kulturrevolution, dass die Eltern, die Missionare waren, flüchten mussten. Und Siegfried sah aber seine Aufgabe in China. Er sagt, ich will bleiben. Und sie haben sich verabschiedet. Und hinterher kamen dann die Behörden zum Siegfried und haben von ihm gefordert, er müsse seine Eltern denunzieren und sagen, nein, das waren keine Missionare, das waren Spione. Es war eine schwere Entscheidung für Siegfried. Er hatte eine Familie gegründet. Er war verantwortlich auch für andere. Aber er konnte nicht Gott verleugnen. Er konnte nicht Jesus verleugnen. Und er hat gesagt, ich werde das niemals machen. Sie haben mich aufgenommen. Sie haben dem Herrn gedient. Ich werde niemals meine Eltern als Spione denunzieren. Und dann wurde er ins Gefängnis gesteckt. Die Frau, die Kinder. Ich glaube, es waren zwei kleine Kinder, blieben zurück. Und nach 5 Jahren wird ihm plötzlich eine Nachricht geschickt in die Zelle. Du bekommst Wochenendurlaub, du darfst nach Hause gehen. Und er sagt, warum das? Ja, deine Frau liegt im Sterben. Und er packt sein Bündel für diese kurze Reise, kommt nach Hause, betritt seine Wohnung. Da sitzt die Frau kerngesund. Er sagt, was ist los? Und sie sagt, entweder du leugnest den Glauben, ich glaube nicht mehr an Jesus. Ich bin nicht mehr bereit, die haben mir so zugesetzt, ich bin nicht mehr bereit, dieses Risiko für mich und die Kinder weiter zu tragen. Ich kann es nicht, ich werde es nicht. Und Siegfried, entweder du verleugnest den Glauben oder ich lasse mich scheiden. Und er sagt, ich kann nicht den Herrn verleugnen. Ich bete für dich, dass du die Kraft bekommst, ihm doch noch zu vertrauen. Ja, dann ist es mit uns vorbei. Und die Kinder nehme ich auch mit. Und dann geht er zurück, 15 Jahre, noch im Gefängnis. 15 Jahre, Frau weg, Kinder verlassen. Er hat keine Bibel dort gehabt. Und Wolfgang Bühne hat ihn gefragt, er hat gesagt, wie hast du das ausgehalten? Und er sagt, ich war niemals allein. Ich war niemals allein. Der Herr war immer bei mir. Er hat seine Treue bewiesen. Er hat mich auf diesen schlimmen Wegen wirklich durchgetragen. Und ich konnte mich erinnern an all die Bibelverse, die ich vorher gelernt habe. Ich war niemals allein. Er führt uns durch unsichere Zeiten, über brüchige Pfade. Aber es sind immer sichere Wege, weil er uns festhält. Und weil wir in ihm genug haben und weil er treu ist. Und weil er die ihm vertrauen, sicher nach Hause trägt. Mach dein Leben ganz fest bei ihm. Dann wirst du auch wenn die Zeiten noch so unsicher werden mögen, immer auf sicheren Wegen zum Himmel gehen. Amen.